Wenn immer mehr Leute quasi netto mehr vom Staat bekommen, als sie einzahlen, was passiert dann? Da sind wir in dieser Phase, sind wir, und gibt schon Anzeichen, dass da Verschiebungen gibt. Also, ich muss jetzt aufbauen, die 13. AV, die muss für alles herhalten, aber die Abstimmung war insofern klar, als, glaube ich, diejenigen, die in den Genuss kommen, dieser 13 AV, die haben eigentlich entschieden, dass das gut ist. Und das ist schlecht, wenn dann am Schluss nur noch reine Interessenpolitik herrscht und man nur schaut, was bekomme ich und was muss ich einzahlen. Und wenn's für mich netto eben besser ist, dann bin ich für eine Vorlage. Das wird schwierig, weil dann irgendwann mal das Geld ausgeht.
Tobias Straumann, als Geschichtsprofessor bist du selber Staatsangestellter. Beginnen wir daher mit dem Positiven. Für welche Leistungen, die der Staat uns zur Verfügung stellt, können wir wirklich dankbar sein, jetzt abgesehen von deiner Forschung?
Ja, es gibt viele Staatsaufgaben. Die wichtigste ist natürlich die innere und äußere Sicherheit. Das ist die uralte Staatsaufgabe bis eigentlich fast bis zum Zweiten Weltkrieg. Und die Bildung beginnt natürlich schon im 19. Jahrhundert, aber das große Wachstum ist alles sehr kürzlich, seit den 70er, 60er Jahren so. Aber eigentlich Staat hieß früher immer innere und äußere Sicherheit. Und durch die dauernden Kriege, die in Europa stattgefunden haben seit dem Spätmittelalter, ist eben auch der Staat erst in der modernen Form entstanden und hat überhaupt große Finanzbedürfnisse entwickelt.
Und das Wachstum des Staates, das wir in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet haben, das beruht eigentlich auf Leistungen, die jetzt nicht unverzichtbar wären. Also die Schweiz leistet sich einen Sozialstaat, der nicht nur die Ärmsten eigentlich unterstützt, sondern bis weit in den Mittelstand, oder?
Also das ist so, in der Nachkriegszeit, also nach 1945, mit einer gewissen Verzögerung, beginnt der Ausbau. 1960 zum Beispiel ist sehr wichtig, IV, dann 72 der große Ausbau der AHV und so weiter und so fort. Also die Volkswirtschaften, die halt sehr reich werden, die OECD-Länder, die haben Geld, um einen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Vorher hatten sie das Geld gar nicht. Und dann kann man dann diskutieren, welche Funktionen müssen jetzt vom Staat übernommen werden und welche könnten auch privat übernommen werden. In der Schweiz haben wir eine Mischung, wobei es immer mehr staatlich wird. Aber das ist ein genereller Trend, der stattfindet, aber es ist ganz neu, 50 Jahre, mehr oder weniger.
Ist das einfach ein Wohlstandsphänomen in großer Stadt?
Eindeutig, ich meine, wenn ich zum Beispiel die Bildung anschaue, ich glaube, die Bildung ist sehr wichtig für das 19. Jahrhundert, auch für die Industrialisierung, aber nur bis zu einem gewissen Niveau. Ich brauche nicht 50% Maturquote für das Wirtschaftswachstum. Das heißt, irgendwann mal ist die Kausalität nicht mehr so klar, ob mehr Bildung wirklich zu mehr Wachstum führt oder ob mehr Wachstum eben dazu führt, dass die Leute länger in die Schule gehen können und studieren können und zum Beispiel auch die Weiterbildung. Ich habe einen Teil meiner Aufgabe an der Uni ist auch die Weiterbildung, die ist explodiert. Die ist nicht ökonomisch entscheidend, mindestens in bestimmten Studiengängen, die angeboten werden. Also die Kausalität ist nicht mehr so klar. Ist auch nicht unbedingt eine Wechselwirkung, sondern zum Teil ist einfach der Wohlstand führt zu mehr Bildungsausgaben. Und in dem Sinne kann man mindestens teilweise sagen, es ist auch eine Folge des Wohlstands, die gestiegenen Staatstätigkeit.
Vielleicht können wir dann nachher noch darauf eingehen, wo es dann allenfalls schädlich wird. Aber vielleicht zum Anfang noch, die Schweiz gilt ja im internationalen Vergleich als schlank, der Schweizer Staat. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Das ist nur, wenn man die Steuerquote anschaut. Aber wir haben ja eben
Die Steuerquote ist wie hoch etwa?
die ist irgendwo ein bisschen mehr als 30%. Dann hängt es natürlich ab vom Einkommen, von der Schicht. Je nachdem, zahlt man nicht viel weniger oder eben auch mehr. Und wir haben eben ein Wildwuchs eigentlich gehabt im Sozialstaat, wenn man so will. Also es ist sehr dezentral, hat sich das aufgebaut. Zunächst privat und dann hat eigentlich der Staat begonnen, das zu regulieren. Aber die Krankenkassen, die Pensionskassen sind ja immer noch privat. Das sind aber Zwangsabgaben, die muss man natürlich reinrechnen. Und dann sind wir eigentlich im Mittelfeld, so bei, weiß ich, 45%. Also wir sind überhaupt nicht schlank. Zum Teil sind wir auch die teuersten. Wenn ich schaue, Bildungsausgaben pro Kopf mit Abstand, sind wir da in der Spitzengruppe. Während die Effizienz nicht besonders groß ist, beim Gesundheitswesen ähnlich, sind wir relativ weit oben. Das Gesundheitssystem ist hervorragend, aber es ist auch teuer. Also die Effizienz ist da im internationalen Vergleich auch nicht so gut.
Wie definierst du denn als Wirtschaftshistoriker die Staatsgröße? Schaust du da einfach auf die Staatsquote oder erweiterte Staatsquote, eben Zwangsabgaben?
Ja, in der Regel schaut man einfach, ja, ein bisschen, ja, ist banal, aber man schaut einfach auf die Zwangsabgaben, das sind Steuer und eben weitere Abgaben, und das ist ja im Prinzip das, was dann der Staat auch tun kann. Und das ist ja ungefähr deckungsgleich, die Staatsquote und die Steuerquote. Nicht ganz, aber so, es geht ja um Größenordnungen, irgendwie von 20% oder irgendwie von 50%. Und die meisten OECD-Länder, die gehen Richtung 50%. Und bleiben da irgendwo stehen, oder sagen wir zwischen 40% und 50%. Und da gibt es ein paar, die drüber sind. Und ich glaube, das ist schon eine Grenze, wo man eigentlich bremsen sollte. Also über 50% ist bestimmt nicht besonders gut.
Aber es gibt ja auch noch andere Kennzahlen. Also wenn man irgendwie die Regulierungsdichte zum Beispiel anschaut, ein Staat kann auch relativ wenig Geld ausgeben oder einnehmen und trotzdem sehr weit ins Leben seiner Bürger eingreifen.
Ja, sicher, aber das ist dann nicht die finanzielle Seite. Natürlich, das ist aber eine andere Geschichte. Die Regulierung, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wir haben ja nur über die Finanzen gesprochen. Und da ist die Schweiz wirklich Mittelfeld. Das ist ein Irrtum. Es gibt ja auch Leute, das hat mir ein Vermittler gesagt, Manager, die in die Schweiz kommen, haben das Gefühl, das sei jetzt da ganz schön mit den Steuern, bis sie dann das System richtig kennenlernen. Zum Beispiel auch erfahren, dass bei der AHV eine große Umverteilung stattfindet. Da kam es schon zu Absagen. Sie haben gesagt, nein, das zahle ich nicht. Das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das muss man wissen. Und bei der Regulierungsdichte sind wir auch zunehmend im Mittelfeld, weil wir natürlich sehr viel selber regulieren, aber auch sehr viel übernehmen.
Und das, von der EU.
EU, ja, alles Mögliche. Und das ist der große Paradigmenwechsel, glaube ich, in den 90er Jahren überall, dass man eben begonnen hat, die Vorstellung, dass die internationale Wirtschaft nur funktioniert, wenn sie auch stark harmonisiert wird. Und das hat zu einem riesigen Regulierungsschub geführt. Und da sind wir immer noch drin. Ich sehe es auch in der Bildung oder Bologna. Das gab es vorher nicht und das kam dann in den 2000er Jahren und jetzt muss das immer innerhalb dieses Systems muss man sich bewegen und das ist etwas völlig Neues, das gab es früher nicht. Es gab die gegenseitige Anerkennung, aber die Unterschiede waren da und jetzt ist eine neue Phase der Globalisierung, dass man das Gefühl hat, es müsse alles international möglichst gleich sein, mindestens bei der Regulierung und dadurch wie man dann auch die Realität sozusagen homogener macht. Da ist nicht die EU das Paradebeispiel, aber es gilt auch für andere Organisationen.
Und man sagt dann immer, ja, wir wollen es vereinfachen quasi, oder? Deshalb müssen wir uns dem Ausland anpassen und unter dem Strich führt das dann aber immer zu mehr Regeln.
Ja, das habe ich auch lange, muss ich sagen, nicht begriffen. Harmonisierung habe ich lange schon sehr gutes Verhältnis gehabt, dachte, das ist doch gut, dann wird alles einfacher, aber eben die Erfahrung ist, es wird extrem nach oben reguliert. Also in dem Sinne muss man eigentlich heute, wenn man das Wort Harmonisierung hört, muss man sowas sagen, nein, bitte nicht, sondern gegenseitige Anerkennung, das ist wichtig. Und eben was eben auch das Problem ist an diesem Konzept, die realen Unterschiede sind ja riesig, jetzt nehmen wir Europa oder eine Matura in Spanien oder in Finnland oder in der Schweiz, nicht dasselbe. Schon innerhalb der Schweiz haben wir riesige Unterschiede. Mhm. Also in der Stadt Basel habe ich 50% einen Maturabschluss und im Appenzellischen sind es, glaube ich, knapp 20. Die Basler sind nicht gescheiter als die. Aber indem man jetzt sagt, das reicht, ich kann überall an die Universität, gibt es natürlich neue Ungleichheiten, weil jetzt auf dem vielleicht in Herisau ist die Kantonsschule halt strenger als in Basel-Stadt. Und das ist das Problem. Deshalb ist die gegenseitige Anerkennung wahrscheinlich das präzisere Instrument, weil man da ja dann auch einbauen kann, ob zusätzliche Leistungen nötig sind, wenn eben die Unterschiede so groß sind. Aber man kann ja immer noch Durchlässigkeit herstellen.
Mhm. Kann man sich den Staat wie eine Art Markt vorstellen mit Angebot und Nachfrage? Es gibt eine Nachfrage nach mehr Staat und es gibt aber auch ein Angebot nach an staatlichen Leistungen.
Ja, das ist eine wichtige Frage jetzt, auch so politökonomisch oder politisch. Wenn immer mehr Leute quasi netto mehr vom Staat bekommen, als sie einzahlen, was passiert dann? Da sind wir in dieser Phase, sind wir, und gibt schon Anzeichen, dass da Verschiebungen gibt. Also, ich muss jetzt auch mal die 13. AV, die muss für alles herhalten, aber die Abstimmung war insofern klar, als, glaube ich, diejenigen, die in den Genuss kommen, dieser 13, aber die haben eigentlich entschieden, dass das gut ist. Aha. Und das ist schlecht, wenn dann am Schluss nur noch reine Interessenpolitik herrscht und man nur schaut, was bekomme ich und was muss ich einzahlen, und wenn es für mich netto eben besser ist, dann bin ich für eine Vorlage. Das wird schwierig, weil dann irgendwann mal das Geld ausgeht. Aha. Und das war früher natürlich nicht so. Früher war der Staat so schwach, dass natürlich die Leute, die vom Staat lebten, eindeutig eine Minderheit waren.
Ja, und es gibt dann quasi einen selbstverstärkenden Effekt, oder? Wenn die Leute quasi zunehmend von staatlichen Leistungen profitieren, dann stimmen sie entsprechend auch für einen Ausbau, oder?
Die Hoffnung ist natürlich, dass eben die Leute unterscheiden zwischen den ganz individuellen Vorteilen und dem Gesamten. Mhm. Und wenn das Gesamte ja nicht mehr funktioniert, dann wird ja irgendwann mal das auch zurückschlagen auf die individuellen Vorteile. Und das hofft man ja, dass die Leute das unterscheiden und genau abwägen, ob es das wirklich drin liegt, noch eine zusätzliche Staatstätigkeit, weil sie wirklich wichtig ist, oder das Allgemeine. Und wir sehen es natürlich sehr gut beim Rüstungsbudget, da profitiert niemand individuell, aber es ist eigentlich sehr wichtig für das Ganze. Und das wird jetzt interessant, wie das herauskommt. Bisher hat jetzt eigentlich immer nur die Vorstellung gegolten, möglichst zusammensparen, brauchen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, kann man das anders anschauen? Ja. Aber das ist eine offene Frage. Ich würde da nicht quasi von einem Kipppunkt sprechen, sondern das kann auch wieder ändern. Und es gibt auch immer wieder Phasen, wo Länder wirklich fundamentale Reformen durchziehen und auch finanzpolitisch halt ein Kompromiss zwischen Verzicht und Ausbau. Das gibt's immer wieder.
Also es ist nicht eine Einbahnstraße sozusagen. Man kann auch die Staatsquote oder die Staatsgröße wieder herunterfahren.
Das glaube ich weniger. Aber dass man einfach die Balance wieder findet zwischen...
Dass man es plafoniert. So.
Ja, das findet ja eigentlich statt. Normalerweise, jetzt glaube ich, haben wir einfach wir haben so eine Phase, wir haben einerseits diese Regulierungsphase seit den 90er Jahren, wo quasi Reformen an sich etwas Gutes sind und man muss quasi alle 3 Jahre etwas Neues machen. Das hat sich geändert, eben durch die internationale Institution, aber auch seinen Mentalitätswandel. Und dann hat sich's geändert natürlich durch die Finanzkrise und die Corona-Krise, wo der Staat massiv stützte und wo das Thema, können wir uns das überhaupt leisten, wie gar nicht gefragt wurde. Und das hat auch Ressentiment hervorgerufen, dass man gesagt hat, ja, für die habt ihr Geld, aber für uns nicht. Aber das kann sich wieder ändern. Und ich bin auch sicher, das wird sich wieder ändern, wenn plötzlich klar ist, man kann nicht alles haben.
Mhm. Du hast dich in deiner Forschung auch viel mit Krisen beschäftigt. Inwiefern sind Krisen eigentlich ein Treiber des Staatswachstums?
Das sind auf jeden Fall Treiber, ja, absolut. Aber ich will eben, muss da sehr klar unterscheiden, welche Art von Krisen. Eine normale Rezession, die führt natürlich zu einer Zunahme der Schulden, weil man ja plötzlich weniger Steuereinnahmen hat und mehr ausgeben muss. Das war eigentlich noch lange Zeit die normale Krise, sozusagen bis zur Finanzkrise. Das war dann schon etwas Neues. Man musste massiv intervenieren, jetzt weniger in der Schweiz als in den bestimmten EU-Ländern oder auch in den USA, wo man bestimmte Industriezweige und natürlich die Banken stützen musste und zum Teil auch Verluste gemacht hat. Zum Beispiel Deutschland hat hohe Verluste gemacht. Die Amerikaner haben das besser gemacht. Und die Zentralbank hat die Schleusen öffnen müssen in einem Ausmaß, wie man das früher nie gemacht hat. Und das ist eigentlich etwas Neues. Das gab es in der Nachkriegszeit nicht. Das kommt erst 2008. Und dann die Corona-Krise ist nochmal etwas Eigenes, wo eben auch sogar noch viel mehr Geld ausgegeben wurde, einfach um die Nachfrage zu stützen, um die Einkommen zu stützen. Aber das finde ich, ist jetzt ein totaler, das kann kommen. Bei der Finanzkrise hat etwas Systematisches gehabt. Aber diese zwei Krisen, die haben sicher getrieben. So, normalerweise sind Krisen nicht so grundlegend, dass sie dann einen solchen Mentalitätswandel auslösen.
Ist es denn ein Mentalitätswandel oder ist es quasi auch eine Art wie Automatismus, der da vor sich geht? Also man spricht ja in der Ökonomie auch von dem Sperrklinken-Effekt, ja. Dass da quasi der Staat sprunghaft größer wird und dann nicht mehr zurückgeht.
Ja, das gilt für die beiden Weltkriege ganz ausgeprägt, aber für die beiden Krisen gilt das eigentlich nicht. Es ist nicht so, dass die Staatsquote zugenommen hat, sondern die Schulden haben massiv zugenommen in den meisten Ländern. Ja. Das ist das Problem. Und eben damit und vor allem eben die Idee, dass das gar keine Rolle spielt, dass Schulden eigentlich überhaupt kein Problem sind. Mhm. Und das stimmt zu einem gewissen Grade schon. Der Staat darf sich verschulden, aber der Pfad ist ja heute so beunruhigend. Es gibt überhaupt keine. Es geht völlig in die falsche Richtung. Es sind Riesendefizite, die hier angehäuft werden. Die USA hat 6-7% pro Jahr, auch Frankreich.
Budgetdefizit.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Seit Jahren. Und das kann so nicht weiter. Das hat sich geändert. Nicht unbedingt die Staatsquote oder die Steuerquote, sondern die Vorstellung, dass man eben, dass der Ausgleich über den Konjunkturzyklus gar nicht, der muss gar nicht mehr ausgeglichen sein oder man muss sich mal Schulden abbauen. Von dem redet sowieso nichts. Niemand. Also das hat sich geändert. Ja. Das hat sich geändert. Aha. Das ist eigentlich, das ist nicht Sperrklinkeneffekt. Also nicht so, dass durch den Krieg, oder dann geht es ja nicht mehr ganz runter nach dem Krieg, sondern also die Staatsquote hat sich eigentlich nicht groß verändert, aber das Verhalten hat sich geändert.
Und wie erklärst du dir das?
Ja, eben, weil man hat im Krisen, bei der Krise hat man einfach alles getan, damit es nicht zu einer wirklich dramatischen Zusammenbruch kommt der Wirtschaft. Und ich glaube, ja, man hat nicht darüber gesprochen, dass man abbauen muss oder dass man da ein gewisses Maß halten muss. Es ist ja auch richtig, dass man in der Krise nicht zu stark darauf schaut, ob man das doch wieder quasi halbwegs zurücknehmen sollte, sonst wirkt es nicht. Aber wenn man einfach so viel Geld reinwirft und ja, dann haben die Leute das Gefühl, dass es geht ja. Die Welt geht ja nicht unter, im Gegenteil, sie wird stabilisiert. Es muss damit zusammenhängen.
Mhm. Aber jetzt sind wir ja nicht mehr in einer Krise, jetzt sind wir eigentlich eher ja, in einer wirtschaftlich relativ stabilen Phase und trotzdem haben die USA 6-7% Haushaltsdefizit. Auch in der Schweiz, die Schuldenquote kommt unter Druck. Wie erklärst du dir denn das?
Gut, die Schweiz ist also immer noch paradiesisch. Also in den USA ist es klar. Wobei, da muss man aufpassen. Ich meine, warum geht es der Wirtschaft gut? Natürlich auch wegen diesem horrenden Budgetdefizit. Und das ist das Problem, dass die Politik, dass die Finanzpolitik eigentlich nur noch benutzt, um eine gute Konjunktur herzustellen und dann natürlich die Wiederwahlen sicherzustellen. Also das ist das Problem. Es wird erst Druck geben, wenn es wirklich eng wird. Aber eigentlich diesen Moment möchte ich eigentlich gar nicht erleben, aber es läuft stark darauf hinaus, dass das auch in der Stadt Zürich sogar jetzt beginnt, die Stadtregierung zu warnen. Aber bis da effektiv dann finanzpolitischer Druck herrscht, das kann noch Jahre dauern. Und solange eben diese harten Entscheidungen einem nicht oktroyiert werden, macht man weiter. Mhm.
Aber gibt es bezüglich der Staatsgröße irgendwann ein Niveau, wo man sagen muss, das ist nicht nachhaltig? Gibt es da so einen Kipppunkt? Also du hast vorhin irgendwie 50% erwähnt.
Kipppunkt gibt's nicht, so wie auch bei der Verschuldung es keinen Kipppunkt gibt. Es gab ja mal die Untersuchung von Reinhard Rogoff, 90%, das ist aber vollkommen widerlegt worden. Aber natürlich, je höher die Schulden, desto gravierender, weil ja dann die Schulden bedient werden müssen. Man muss ja dann umso mehr Geld weglegen, um nur schon die Zinsen zu bezahlen. Und tendenziell steigen dann vielleicht auch mal die Zinsen, wenn die Anleger sehen, dass die finanzpolitisch so unverantwortlich unterwegs sind. Nein, es gibt keine klare Regel. Aber interessant ist einfach, bei 50% scheint ungefähr die Grenze, also zwischen 40 und 50 scheint ungefähr die.
Das ist
Wahrscheinlich ist
irgendwann
der,
nicht nachhaltig.
ich glaube, das ist kein Problem, aber glaube ich, da ist das zweite Thema wirklich viel wichtiger, ist die Regulierungsdichte. Wenn es immer noch einen großen Teil der Wirtschaft gibt, der privat ist, innovativ ist und eben auch neue Firmen entstehen können, ohne große Hindernisse auch wieder verschwinden, das gehört ja auch dazu. Also wenn die Innovation nicht behindert wird, dann glaube ich, spielt das nicht so eine Rolle, ob es jetzt 40, 45 oder 50% ist. Aber wenn man eben gleichzeitig noch beginnt, die Innovationstätigkeit zu behindern und dadurch auch halt die Produktivität, das Wachstum einfach abbremst, dann wird es prekär. Also man kann nicht eine hohe Staatsquote haben und eine hohe Regulierung. Ich glaube, wenn wir das kombinieren, leider sind wir da in dieser Phase. Ja, dann sieht man das halt. Deutschland hat Stagnation seit Jahren, Frankreich wächst nicht gut. Sogar Großbritannien wächst besser, was immer als Negativbeispiel. Aber die sind auch nicht in einer sehr guten Phase. Ich glaube, die Kombination ist schlimm. Oder eigentlich, wenn wir diese hohe Staatsquote wollen, und ich glaube, das können wir nicht ändern, dann müssten wir eigentlich umso mehr die Regulierung abbauen, damit wir eben den Sozialstaat gut finanzieren können und all die anderen Aufgaben.
Siehst du denn irgendwie einen gesunden Ausweg? Gibt es vielleicht auch historische Beispiele, die optimistisch stimmen könnten?
Ich glaube, es kommt erst, wenn es eben längere Zeit Stagnation gibt, wie in den 70er Jahren, wo sich dann auch so große Budgetdefizite anhäufen, dass die Politik merkt, wir können nicht alles finanzieren. Aber das ist, glaube ich, einfach leider so. Aber ich glaube, da bin ich dann doch optimistisch. Wenn es dann so weit ist, sind dann auch die europäischen Länder schon in der Lage, sich zu erneuern. Aber es geht einfach wahnsinnig lange. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo allen klar ist, dass man jetzt gewisse Grundentscheidungen fällen muss, wenn man weiterhin an diesem Modell festhalten möchte.
Wir bleiben zuversichtlich. Tobias Straumann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.